Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, es ist 17:30 Uhr, da ist das Regionaljournal.
Das Regionaljournal Basel heute mit diesen Themen. Schock in Lörrach, eine Frau tötet ihren Ex-Mann, das gemeinsame Kind und wird von der Polizei getötet. Wir berichten über die neuesten Ermittlungen und wir fragen einen Psychotherapeut, wie eine Frau zu einer Amokläuferin wird. Dann weniger Steuern für die Unternehmen, aber nicht für die Bevölkerung. Basler Regierung und Wirtschaftsverband haben ein gemeinsames Ziel. Wir berichten über die Vereinbarung zwischen der Regierung und Wirtschaftsverband. Und wir reden mit zwei Parteipräsidenten, die selber Steuersenkungsinitiativen lanciert haben. Sie sind live bei uns im Studio. Am Morgen gibt es einen schönen Sportsommertag mit viel Sonne und milden Temperaturen. Am Mikrofon Wanda Düring. Nach dem Amoklauf von gestern zu Zoben in Lörrach hat die Staatsanwaltschaft Lörrach mittlerweile bestätigt, was man vermutet hat. Die Täterin ist eine 41-jährige Anwältin, die in Lörrach geschafft und gewohnt hat. Das Kind, das sie getötet hat, war das gemeinsame Kind von ihr und dem Mann, der getrennt von ihr gelebt hat. Beim Mann hat man Schussverletzungen gefunden, beim Kind nicht. Die Todesursache ist bei beiden noch unklar. Nachdem die Frau den Tatort angezündet hat, ist sie ins St. Elisabethen-Spital geflüchtet, wo sie mehrere Personen verletzt und einen Pfleger getötet hat. Zu Lörrach für uns ist jetzt Christian Hilzinger. Christian Hilzinger, kann denn die Staatsanwaltschaft Lörrach schon etwas zum Motiv sagen?
Nein, zum Motiv weiss die Staatsanwaltschaft von Lörrach bislang gar nicht. Das Einzige, was man weiss, ist, dass sich das Paar vor wenigen Monaten getrennt hat. Man weiss, die Bluttat ist in der Anwaltspraxis von der Frau in Lörrach passiert und dort hat der Mann sie mit dem gemeinsamen Kind, also mit dem Sohn, besucht. Was man auch weiss ist und was Medien vermutet haben, es gäbe Streit ums Sorgerecht, das hat sich also nicht bestätigt. Und ein wichtiges Detail ist noch bekannt worden, die Frau war einmal in einem Sportschützenverein und sie hat einen Waffenschein für 4 Waffen, darunter auch Tatwaffen, und sie hat 300 Schuss Munition bei sich gehabt.
Nach dieser Tat hat sich ja die Frau dann ins Spital zurückgezogen, also ist dann geflüchtet. Ist dann auch schon bekannt, warum ausgerechnet in das Spital?
Auch das ist nach dieser Pressekonferenz noch immer unklar. Da sind Behörden, die tappen da noch im Dunkeln. Man weiss aber, dass die Frau das Spital kennt hat. Nämlich vor 6 Jahren hat sie dort eine Fehlgeburt gehabt. Aber ob die Fehlgeburt einen Zusammenhang hat mit dem Amoklauf, das ist völlig offen. Es gibt auch keine Verbindung zu dem Pfleger, wo sie erschossen und auch erstochen hat. Da geht die Polizei davon aus, dass es eigentlich eher ein Zufall ist, dass der jetzt gerade im Weg gestanden ist.
Die Polizei hat dann die Frau in der Gang vom Spital auch getötet. Hat dazu die Behörden etwas gesagt?
Ja, das war fast eine halbe Stunde, gewesen, wo sich die Frau im Spital aufgehalten hat. Sie hat sich dann am Schluss in einem Korridor verschanzt und hat wild um sich geschossen. Unter anderem auch auf eine Tür, wo sich Patienten dahinter befunden haben und wo Angehörige Türen verschlossen haben. Die Polizei hat sich dort in Stellung gebracht, hat die Frau gewarnt und wo die nicht reagiert hat, hat die Polizei eingegriffen, um weiteren Schaden zu verhindern. Das heisst, die Polizisten haben die Frau mit mehreren Schüssen verschossen. Nothilfe heisst das juristisch und das schnellere Eingreifen, das ist ein Konzept, das die deutsche Polizei nach den Amokläufen macht, wo in Deutschland letztes Jahr passiert sind, dass sie eben schneller eingreift und nicht zu lange wartet.
Passiert ist ja das alles gestern oben zu Lörrach. Jetzt einen Tag später ist das Spital immer noch abgesperrt. Die Oberbürgermeisterin von Lörrach, Gertrud Hödeblum, redet von einer Stadt unter Schock. Wie haben Sie denn jetzt das wahrgenommen? Wie ist die Stimmung auf der Strasse von Lörrach?
Also auf der Strasse selber merkt man eigentlich nichts. Also da gehen die Läden sind offen, die Leute laufen um. Aber die Oberbürgermeisterin Gudrun Hödeblum, die hat gesagt, sie sei noch immer fassungslos und sie hat auch dank der vielen Helfer, die jetzt in dieser Nacht haben müssen helfen und die Nacht durchstehen. Das grosse Aufgebot an der Medienkonferenz zeigt natürlich das Interesse über Deutschland raus. In Lörrach gibt es heute am 6., also in knapp einer halben Stunde, Gedenkfeier in der Christuskirche und dort können dann die Trauernden auch sich ausdrücken.
Das ist direkt aus Lörrach der Christian Hilzinger gewesen. Eine 41-jährige Rechtsanwältin, die ihren Sohn und dem sie Vater tötet und dann amok läuft, das ist nicht einfach zum Verstehen. Die grösste Irritation beim Lörracher Amoklauf ist aber das Geschlecht. Studien belegen ganz klar, dass höchst selten Frauen zu Amokhandlungen neigen. Michelle Scheidegger hat vom Udo Rauchfleisch, Psychotherapeut und emeritierter Professor für klinische Psychologie an der Universität Basel, sie hat von ihm wissen, warum Frauen weniger zum Amoklauf neigen.
In der Regel sind es Männer, die Amokläufer sind. Es ist ja ohnehin so, dass Männer viel mehr ihre Aggressivität nach außen richten als Frauen, so klischeehaft das auch klingt. Männer handeln ihre ganze Aggressivität weitgehend draußen ab und werden dann auch eher zu Amokläufern, während Frauen das mehr gegen sich selber richten in suizidaler Form oder auch in Form von Depressionen, unter die sie geraten. Das ist eher ungewöhnlich, dass eine Frau Amokläuft.
Warum ist denn das so, dass Frauen weniger ausrasten gegen außen?
Frauen werden nach wie vor erzogen in dem Sinn, dass sie sich beherrschen, dass sie eher in die Opferrolle geraten und sich auch in der Opferrolle festhalten und dass sie insofern Aggressivität mehr nach innen richten, als dass sie sie nach außen richten.
Es ist ja der Amoklauf von gestern mit einer Kindstötung verbunden. Kommt Kindstötung mehr bei Frauen oder mehr bei Männern vor?
Kindstötungen gibt es wahrhaftig vielfach bei Frauen, allerdings nicht in dieser Form. Das ist schon sehr ungewöhnlich, sondern meist sind es dann Kindstötungen, weil die Frau total verzweifelt ist, mit dem Kind nicht zurechtkommt, auch vielleicht wegen Nachbarn, die sich beschwert haben, das Kind zur Ruhe stellen will und in dieser Handlung dann das Kind umbringt und sehr oft sich dann auch selber tötet. Also wir reden dann oft vom erweiterten Suizid.
Aber das wäre dann eher so aus dem Affekt raus, in einem Moment von Hilflosigkeit und jetzt vielleicht weniger so geplant, wie das der Fall gewesen scheint gestern oben.
Das ist richtig. In der Regel sind es Affekttaten aus dem Moment heraus, aus Verzweiflung heraus und nicht geplante Taten.
Was kann denn ein Motiv für eine Kindstätigung sein? Sie haben es vorhin angetönt, Überforderung.
In der Regel sind es Überforderungssituationen, Angst vor Reaktionen der Umgebung und eben dadurch überfordert zu sein und Hilflosigkeit, in der sich die Frau spürt.
Und wie ist denn das bei dem Motiv für einen Amoklauf?
Amoklauf sind ja in der Regel Taten, denen eine ganze Entwicklung vorausgeht. In der Regel weitgehender Rückzug, immer weitgehenderer Rückzug von der sozialen Umwelt, Verbitterung, auch zum Teil Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle und dann die Planung einer Tat, in der dann eben zum Teil wahllos, wie auch hier, Menschen getötet werden. Diese Kombination, das eigene Kind zu töten und allenfalls nahestehende Menschen zu töten, vor allem Kinder zu töten und Amoklauf, ist außerordentlich ungewöhnlich.
Also ist das eine Art etwas, was sich widerspricht? Weil Sie haben ja vorhin selber gesagt, Sie hätten auch hilflose Gefühle dabei oder so.
Ja, es ist schon so, es widerspricht sich nicht unbedingt, aber rein statistisch ist es außerordentlich selten, dass eine Frau ohnehin Amokläuferin ist und dann ihr eigenes Kind tötet. Das spricht schon dafür, dass die Frau in heller Verzweiflung gewesen sein muss, aber eine Verzweiflung, die nicht nur aus dem Moment heraus wahrscheinlich entstanden ist, sondern sich angebahnt hat über längere Zeit. Es muss hier nicht eine Tat unbedingt sein, die über Wochen, Monate hin geplant war. Es kann auch eine relativ stark aus dem augenblicklichen Affekt kommende Tat gewesen sein. Aber es braucht doch einige Vorbereitungen dazu, solche Brandsätze herzustellen und dorthin zu nehmen und so weiter.
Was auch noch auffällt, ist das Alter von dieser Frau und ihre berufliche Position. Sie ist, wenn man so will, im besten Alter, hat eine eigene Anwaltskanzlei. Fallen diese Eckdaten auch aus dem statistischen Rahmen?
Etwas ja, aber nicht unbedingt. Wir haben jetzt in den letzten Jahren natürlich vor allem mit Schrecken erfahren von 16-, 17-, 18-Jährigen als Amokläufer. Aber es gibt auch Amokläufer im Alter dieser Frau und durchaus, wenn auch eher seltener wieder, es ist schon eine Ausnahme hier, aber durchaus auch mitunter Menschen, die beruflich gut situiert waren, stabil waren, aber solche Taten erfolgen ja nicht wegen beruflicher Unsicherheit und Verzweiflung, sondern wegen ganz persönlicher Enttäuschung, Ressentiment, Verzweiflung und enormen Rachegefühlen. Also dass sie eine Tat sich auch ausdehnt auf vollkommen Fremde, die gar nichts mit dem Ganzen zu tun haben, also nicht nur ein Beziehungsdelikt, zeigt schon, dass es einen enormen Wunsch nach Rache gegeben haben muss.
Und da kommt wie immer, wenn man sich so hilflos fühlt, die Frage, ob man das nicht hätte vorhergesehen können. Also Sie haben vorhin beschrieben, Rückzug, es gibt eine Vorlauferkrankung. Ja. Müsste denn die engere Umgebung so etwas nicht merken?
Ja klar, hinterher fragt man sich immer, hat es nicht irgendwelche Signale gegeben? Und möglicherweise wird man auch bei dieser Frau rückblickend jetzt gewisse Signale feststellen können. Aber es ist außerordentlich schwierig, wenn jemand, gerade intelligente Person, die verschlossen ist und nichts von dem zeigt, was in ihr vorgeht, dann ist es außerordentlich schwierig, auch für Nahestehende darauf zu kommen, hier könnte sich so eine Tat anbahnen. Es ist klar, man sollte sehr hellhörig sein, wenn jemand sich zurückzieht, weil das ja auch Zeichen einer schweren Depression sein kann, suizidale Gefahr bestehen kann. Aber es ist außerordentlich schwierig, bei jemandem, wer sich nicht so weit äußert, so etwas vorauszusehen.
Das sagt Udo Rauchfleisch, Psychotherapeut Binigen und emeritierter Professor für klinische Psychologie an der Universität Basel zum Amoklauf zu Lörrach auf die Frage von Michelle Scheidegger. Sowie auch unsere Berichte zum Amoklauf von Lörrach. Und jetzt noch Meldungen. Für die Einbürgerungen sollen in Baselbiet auch in Zukunft Bürger- oder Gemeinderäte zuständig sein. Es brauche keine zusätzliche Einbürgerungskommission. Das schreibt die zuständige Justiz- und Sicherheitskommission vom Landrat und bestätigt damit auch die Meinung der Baselbieter Regierung. Rechtlich sind Gemeinderäte oder Bürgerräte für die Einbürgerungen zuständig und darum müssten sie sich auch direkt ein Bild über die Integration der betroffenen Personen machen. Damit empfiehlt die Kommission dem Landrat ein Postulat, das so eine Zwischeninstanz eben eine Einbürgerungskommission verlangt, das Postulat abzuschreiben. Das Thema ist aber damit nicht vom Tisch. Eine Minderheit hat nämlich weitere Vorstösse zum Thema schon angekündigt. Die zweitgrösste Wirtschaftsregion der Schweiz braucht ein attraktives Kulturangebot. Mit dem Appell richtet sich die Vereinigung für eine starke Region Basel-Nordwestschweiz an die Mitglieder vom Landrat. In einem offenen Brief fordert die Vereinigung die Landräte auf, dass sie an der nächsten Sitzung Ja sagen zur Subvention ans Theater Basel. Eine attraktive Region brauche ein hochstehendes Theater, das über die Region ausstrahlt. Und so ein Theater müsste auch von der ganzen Region gedreht werden. Dabei dürfte das Baselbiet nicht abseits stehen. Der Landrat debattiert am Donnerstag über eine Theatersubvention von 17 Millionen Franken aus dem Baselbiet. Die Basler Staatsanwaltschaft warnt die Bevölkerung vor einer Abzockerfalle. In letzter Zeit bekommen ein Haufen Leute eine Zahlungsaufforderung von einem gewissen Rechtsanwalt Olaf Tank aus Osnabrück. In einem Brief, der offiziell aussieht, werden die Adressaten aufgefordert, einen Betrag in Euro zu überweisen. Mit der Begründung, man habe Dienstleistungen aus dem Internet genutzt und nicht gezahlt. Dabei handelt es sich um einen versuchten Betrug. In bald 16 Minuten ist es 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf RS 1. Steuersenkungen sind überall ein Dauerthema, ganz speziell, wenn es auf die Wahlen zugeht. Gemeint sind dabei meistens die Steuersenkungen, wo die Bevölkerung direkt davon profitiert, wie das zum Beispiel die Basel Stadtinitiative von der SVP will. In den nächsten paar Jahren soll das in Basel aber kein Thema mehr sein. Regierung und Wirtschaftsverbände haben sich in einer Absichtserklärung darauf geeinigt, dass sie jetzt der Hebel bei den Unternehmen angesetzt sollen werden. Hans-Rudi Schär.
Konkret soll der Hebel bei der Gewinnsteuer angesetzt werden, und zwar so, dass es einschenkt, nämlich von 22% auf 18% runter. So, dass Basel-Stadt vom viertletzten Platz ins Mittelfeld aufrücken kann. Das bedeutet aber, dass in den nächsten Jahren für die natürlichen Personen, also die Bevölkerung, keine weiteren Senkungen mehr drin liegen. Für den Erziehungsdirektor Christoph Eimann, der zusammen mit dem Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin und der Finanzdirektorin Eva Herzog auf Regierungsseite mit den Verbänden verhandelt hat, geht es aber jetzt auch darum, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielt.
Die einzelnen Leute spüren sehr wohl etwas davon. Wenn wir es schaffen, dass die Wirtschaft gesund ist in unserem Kanton, dann geht es auch der Bevölkerung gut. Ganz verkürzt ausgedrückt.
Dass man jetzt bei der Wirtschaft ein klares Zeichen setzen muss, darauf haben sich die rot-grüne Regierung und die Wirtschaftsverbände bei dem schon fast historischen Schulterschluss geeinigt. Es geht jetzt darum, dass man eine klare Priorität festlegt und alles andere hinter das zurücktreten muss, sagt der Präsident des Basler Gewerbeverbandes, Werner Schmid.
Man kann nicht den Batzen und das Weckli haben. Und bei der Steuerbelastung der natürlichen Personen sind wir natürlich in Basel in einem guten Mittelfeld. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das den politischen Parteien können schmackhaft machen können, sich zurückzuheben im Moment und auch in Zukunft mit ihren Forderungen in einem Bereich, wo wir eigentlich uns im Mittelfeld bewegen.
Allerdings zu erwarten, dass die Wirtschaftsverbände jetzt die hängigen Steuersenkungsinitiativen bekämpfen würden, wäre falsch. Der Handelskammerpräsident Thomas Stecheli.
Die Frage der Rückziehung der Initiative, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen nicht aktiv ins politische Geschehen eingreifen. Da bin ich zu lange genug Parlamentarier gewesen, dass ich mir das auch damals nicht hätte lobbyiert.
Die Steuersenkung würde bis 2016 die Unternehmen um etwa 165 Millionen Franken entlasten. Dass das auch aus Sicht der Finanzdirektorin Eva Herzog verkraftbar ist, überrascht einigermaßen. Bis jetzt hat sie immer betont, dass der Kanton die Steuerinitiative der SVP nicht könnte verdauen, die dem Staat gut 100 Millionen würde entziehen.
Das ist ein grosser Unterschied. Die SVP-Initiative würde in einem Jahr umgesetzt werden. Und das würde sich sehr stark auswirken auf den Staatshaushalt, weil die Verschuldung würde sehr schnell zunehmen, weil die Ausgabenseite so schnell zu kürzen wäre nicht möglich. Das wäre ein enormer Eingriff. Wenn wir aber planen, bis ins Jahr 2016 so ein Paket zu machen, wo sie jährliche Senkung haben von 12 Millionen. Das ist ganz etwas anderes.
Kommt dazu, dass die Steuersenkung auch neue Unternehmen anlocken soll. Und, sagt der Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin,
es besteht durchaus eine Hoffnung, dass durch zusätzliches Wirtschaftswachstum ein Teil wenigstens von dem kompensiert wird. Und von dem her erachte ich die Senkungsvorschläge als verantwortbar, insbesondere weil sie an Bedingungen gebunden sind.
Die Bedingungen sind, dass die einzelnen Schritte von dieser Steuersenkung nur umgesetzt werden, wenn es die Konjunktur zulässt. Und das ist auch das Positive, wo die Partei deren Absichtserklärung sieht, die grundsätzlich allen Steuersenkungen gegenüber misstrauisch ist. Die SP. Sonst hat der Parteipräsident Martin Lüchinger eher Vorbehalt.
18% ist ein sehr tiefer Steuersatz. Aufgrund der Situation, die sich der Schweiz heute zeigt, ist der Handlungsbedarf mehr ausgesehen nicht so gross. Weil die Leistung, die der Kanton bringt, ist der Preis auch wert, die Steuersätze, die wir heute haben.
Das heisst, nicht nur bei den bürgerlichen Parteien, die eigene Steuereisen im Feuer haben, sondern auch bei der SP ist bei diesem Schulterschluss von Regierung und Wirtschaft noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Der Hans-Rüedi Schär zum Schulterschluss zwischen Wirtschaftsverbänden und Basler Regierung in Sachen Steuersenkung. Dazu haben wir jetzt zwei Parteipräsidenten ins Studio eingeladen, und zwar von den zwei Parteien, die sich selber als Wirtschaftsparteien verstehen, nämlich FDP und SVP. Beim Dieter Kohler sind jetzt der Daniel Stolz von der FDP und der Sebastian Frehner von der SVP.
Meine Herren, die Frage ist klar, die drei grossen Wirtschaftsverbände hier in der Region machen einen Schulterschluss mit der Regierung. Sind Sie dabei bei diesem Schulterschluss, Daniel Stolz von der FDP?
Nein, selbstverständlich nicht. Wir sehen uns als Wirtschaftspartei, aber wir sind kein Befehlsempfänger von Präsidenten von diesen Organisationen. Es ist dann ihr Recht, mit der Regierung etwas auszuhandeln. Es ist unser Recht, an unseren Forderungen festzuhalten, und das werden wir auch tun.
Sebastian Frehner von der SVP dabei bei dem Schulterschluss?
Nein, natürlich nicht. Also, die können da schon irgendetwas abmachen mit der Regierung, aber die haben ja keine demokratische Legitimation und darum viel Vergnügen bei so Abmachungen, aber umgesetzt wird im Parlament.
Aber das ist doch interessant. Sie beide verstehen sich als Wirtschaftspartei. Jetzt kommen die drei Vertreter, sind die Präsidenten von diesen Verbänden, die sagen, ja, wenn es um unsere Anliegen geht, dann nicht bei den natürlichen Personen, also bei der Bevölkerung jetzt Steuersenkungen machen, sondern bei den Unternehmensgewinn. Und Sie sagen, Sebastian Frehner, da halten wir uns nicht dran. Wo ist denn das Label von der Wirtschaftspartei bei Ihnen noch bei der SVP?
Also von mir aus könnte man noch viel weitergehen bei der Unternehmenssteuer, irgendwie aufs Niveau Basel-Land oder so. Aber es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, dass die drei Präsidenten, eben, und es sind auch nur die drei Präsidenten, wenn wir dann schauen, ob alle die Wirtschaftsverbände wirklich dahinter stehen, dass die sich da das Maul verbieten und quasi wenn durchsetzen, dass man die Steuern in den nächsten Jahren eigentlich gar nie mehr weder bei den Unternehmen noch bei den natürlichen Personen darf senken.
Nein, die Vorlage ist heute so, man macht einen Kompromiss. Man senkt sie stark bei den Unternehmen, bei den Gewinnen, dafür aber eben nicht bei der Bevölkerung. Dann müsste man ihre SVP-Initiative, wo sie möchten, die Steuern allgemein für die Bevölkerung senken, quasi zurückziehen als ein Wirtschaftsverband.
Ja, das war ja ein Verrat am Volk. Es kann ja nicht sein, dass der Mittelstand weiter blutet und abwandert und einfach man da Wirtschaftsführer, die vornehmlich einfach an die Unternehmen denken, das Feld überlässt. Das kann es nicht sein.
Haben denn die Personen, sind drei Präsidenten, die sind einfach den Zusammenhang nicht begriffen?
Es dunkelt mich ein bisschen. Also, zumindest haben sie uns nicht kontaktiert. Und ja, es ist ein bisschen seltsam.
Daniel Stolz von der FDP, auch Ihre Partei, hat eine Steuersenkungsinitiative laufen. Wenn man das Cent denkt, was heute die Präsidenten von der Wirtschaftsverbände ausgedrückt haben, müssen eigentlich auch sie ihre Steuersenkungsinitiative zurückziehen?
Auf gar keinen Fall. Zurückziehen würden wir unsere Steuersenkungsinitiative im Vermögensbereich. Tätig ist höchstens dann, wenn wir gesamthaft unter den Parteien zum Schluss kommen und zum Päckchen kommen, aber sehr viel interessanter müsste sein als das, was die Wirtschaftsverbände bzw. ihre Präsidenten offensichtlich ausgehandelt haben. Die 18% ist für die FDP an sich eh schon unbestritten, dass da werden sie für diesen Teil unsere Unterstützung haben. Wir wollen aber selbstverständlich weitergehen. Für die Wirtschaft, das wird die Zukunft zeigen, aber ganz sicher auch für ihre Einwohnende, weil die letzte Steuersenkung hat gezeigt, dass der Mittelstand zu wenig profitiert hat.
Was ist denn Ihrer Meinung denn heute passiert? Schon interessant, es ist ein vernichtendes Urteil von Ihrer Seite gegenüber dem, was heute passiert ist.
Ich weiss nicht, was passiert ist. Ich weiss, dass drei Exponenten der Wirtschaftsverbände offensichtlich mit Eva Herzog eine Diskussion hatten und zum Schluss gekommen sind. Das mag für sie gut sein, für sie als Personen, das als richtig anschauen. Ich sehe das ganz anders.
Das sind Wirtschaftsverbandspräsidenten, die einen Kompromiss eingegangen sind. Dem sehen Sie keinen Wert in dem Kompromiss.
Na, wenn die Regierung möchte einen Kompromiss aushandeln, dann soll sie das mit dem Parlament und dann Parteien machen, die im Parlament vertreten sind. Also zum Beispiel mit der FDP oder auch mit der SVP selbstverständlich. Und sich nicht an andere orientieren. Darum spielt das für uns eigentlich als Fraktion auch, da bin ich überzeugt, keine Rolle.
Sebastian Frehner, für Sie, für die SVP, wie erleben Sie diesen Tag heute? Was ist da heute passiert aus Ihrer Sicht?
Ja, ein kleines Schöckli kam gar nicht. Das war ein bisschen seltsam, als ich so abstruses Zeug gelesen habe in dieser Medienmitteilung. Aber ja, man liest ab und zu mal gelungene Sachen. Für uns hat es keinen grossen Einfluss auf unsere Strategie. Wir haben immer gesagt, wenn der Mittelstand wirklich profitiert, nicht mehr so viel Steuern muss zahlen, dann sind wir auch bereit für ein Päckchen und allenfalls bereit, unsere Initiative zurückzuziehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ziehen wir sie nicht zurück.
Und jetzt sind heute Morgen 6 Leute angestanden, 3 Regierungsleute und 3 Präsidenten von der Wirtschaftsverbände und sagen, nein, dem Mittelstand geht es im Moment gut genug. Es gibt ein anderes Handlungsfeld, wo man muss handeln, nämlich bei den Unternehmensgewinnen. Die Einschätzung von diesen 6 Leuten, das finden Sie völlig falsch.
Also dass Sozialdemokraten sagen, das leuchtet mir ein, die wollen keine Steuersenkungen.
Es ist noch ein liberaler Regierungsrat, Herr Aymann ist auch am Tisch gesessen.
Dann fange ich schon ein bisschen an zu überlegen und wenn ich dann noch höre, dass unsere Wirtschaftsführer quasi das auch finden, dass der Mittelstand im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden sehr gut steht, dann finde ich es fast schon tragisch.
Auch da wieder das Wort, es ist ein Kompromiss. Selbstverständlich kann man noch Sachen kritisieren, aber da haben 6 Leute einen Kompromiss eingegangen, Herr Stolz.
Aber ja, sie sind nicht handlungsfähig, zumindest Wirtschaftsvertreter nicht. Sie sind kein Teil vom politischen Entscheidungsmechanismus hier in unserem Kanton. Und wenn die Eva Herzog hat die Welle einen Kompromiss machen, dann hat sie mit uns müssen reden in allererster Linie.
Und mit nochmal, uns meinen Sie
mit
Parteien?
Mit uns, den Parteien, den Fraktionen. Und nochmal, die FDP, ja, wir sehen uns als Wirtschaftspartei, wir gern Sorge zum Wirtschaftsstandort Basel-Stadt, aber das ist nicht ausschließlich unsere Aufgabe und ganz sicher sind wir nicht der verlängerte Arm von irgendjemand anderem.
Das Interessante ist, dass ja im Moment in der WAG, in der Wirtschaft- und Abgabekommission, darüber debattiert wird. So sind Sie beide Mitglieder, wenn ich es richtig sehe. Nein, Herr Frehner nicht, aber der Herr Stolz auch nicht. Gut, bin ich falsch informiert. Aber in Basel laufen im Moment Diskussionen im Parlament, wo man will Steuern senken. Und genau in dem Moment kommen die Wirtschaftsverbandspräsidenten und rammen einen Nagel ein. Wie tun Sie das interpretieren?
Also ich sehe keinen Nagel.
Ja, und ich bin heute an einer vorbereitenden Sitzung zu dieser WAG, was eben darum gegangen ist, findet man allenfalls einen Kompromiss zwischen den Parteien. Da ist der Auftritt von den Regierungsräten und von den Wirtschaftsleuten etwa 3 Minuten ein Thema gewesen.
Sie nicken, Herr Stolz. Für Sie ist es auch erledigt.
Ja, selbstverständlich.
Bei der Pensionskasse hat aber ein grosser Kompromiss zwischen links und rechts zu etwas geführt. Gibt es da keine Parallelen?
Nein, weil eben genau die Eva Herzog völlig anders vorgegangen ist. Sie hat nicht mit den Parteien und den Fraktionen geredet, das hat sie beim letzten Mal gemacht. Der Wert von so einem Kompromiss sieht man dann. Wir haben die Pensionskasse nachher gerade wieder sanieren müssen. Aber dort ist ein anderer politischer Weg gegangen. Das mal weiss sie nicht, was sie wirklich damit hat wollen. Sieht ein bisschen aus, als wäre es orchestriert. Mit dem sehr unglücklichen Vorgehen von ihrem Parteipräsidenten Lüchinger von der letzten Woche. Und jetzt das hier heute. Ich weiss nicht, was nächste Woche kommt, aber wir können uns wahrscheinlich auf nächstes bisschen einstellen.
Herr Frehner, ja.
Ja, also, was ich eigentlich, das Einzige, was ich eigentlich noch erwähnenswert finde oder auch noch toll finde, ist, dass jetzt die 18% gekommen sind von linker Seite. Wir haben ja jetzt hier immer in der WAG gekämpft worden, 20%.
Das ist die 19. Zahl, auf welches Niveau die Unternehmensgewinnsteuer sollen runtergehen.
Und ich meine, ich finde das toll, dass ich jetzt hier nicht mehr weibeln muss dafür, dass die 18% von allein kommen. Das finde ich toll, dass ich da linke Regierungsräte dafür committen.
Die 18% sind aber gekoppelt an Bedingungen, dass eben gleichzeitig dann nicht an einem anderen Ort noch Steuersenkungen stattfinden. Das ist Ihnen schon auch klar.
Aber das entscheidet am Schluss der grosse Rot und nicht die Regierung und dann nicht die Wirtschaftsverband. Und ich bin überzeugt, wir werden eine Mehrheit haben im grossen Rot für die 18% plus noch weitere Steuersenkungen.
Wird zu Basel am Parlament vorbei regiert, Herr Stolz?
Da geht man heute Morgen den Eindruck, bekommt davon, ja. Wäre aber ein Fehler, weil es funktioniert nicht.
Herr Frehner, wie sehen Sie das?
Ich sehe auch so, dass das nicht wird gehen.
Mein Ehren, besten Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Dankeschön.
So weiter Sebastian Frehner, Präsident von der SVP Basel-Stadt und der FDP-Präsident Daniel Stolz. Das Gespräch geleitet hat er Dieter Kohler. Und jetzt ist es auch schon bald 6:03. Wir kommen zur Zusammenfassung vom Tag und dem Wetterbericht für die Region. Die Lörracher Staatsanwaltschaft hat beim Amoklauf von gestern bestätigt, was man vermutet hat. Die 41-jährige Anwältin hat in Lörrach geschafft und gewohnt. Sie hat ihren Mann, der von ihrer Trennung gelebt hat, getötet und auch das gemeinsame Kind. Beim Mann hat man Schussverletzungen festgestellt, beim Sohn nicht. Nachdem sie den Tatort angezündet hat, ist die Frau ins Spital St. Elisabeth geflüchtet. Dort hat sie mehrere Personen verletzt und einen Pfleger getötet. Die Behörden haben bekannt gegeben, dass die Frau in diesem Spital vor 6 Jahren eine Fehlgeburt hatte. Die Polizei hat die Amokläuferin getötet, weil sie im Spital weiter um sich geschossen hat und dabei auch auf ein Krankenzimmer gezielt hat, wo Patienten und Besucher drin waren. In Basel sollen die Unternehmen weniger Steuern zahlen. Die Unternehmenssteuer soll schrittweise um 4% gesenkt werden. Bei einer allfälligen Rezession soll die Senkung gebremst werden. Darauf haben sich die Regierung und Wirtschaftsverbände geeinigt. Umsetzen können die Senkung aber nur, wenn alle anderen Steuersenkungsinitiativen, vor allem die von der SVP, wenn die nicht zum Zug kämen. Und noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung von morgen oben. Wir vom Regionaljournal laden zusammen mit dem Verein Durchzug zu einer öffentlichen Podiumsveranstaltung ein. Und zwar zur Kulturpolitik zu Basel. Für welche Kultur soll man zu Basel Geld ausgeben und wo soll man Schwerpunkte setzen? Was halten die politischen Parteien vom Kulturleitbild, das die Regierung vorgelegt hat? Das Thema, wo wir mit Vertretern der wichtigsten Parteien diskutieren. Morgen oben ab den 8. im Unternehmen Mitte im Rahmen vom Kulturcafé DRS 2. Und der schöne Sportsommer, der bleibt uns noch erhalten. Sabine Balmer von SF Meteo.
In der klaren Nacht kühlt es wieder ziemlich ab. Morgen am Morgen haben wir Temperaturen um die 7 Grad. Im Laufental liegen bei Sonnenaufgang vielleicht ein paar wenige Nebelfelder. Sonst scheint aber noch mal vom Morgen an die Sonne. Den Tag durch sieht man höchstens ein paar dünne Wolkenfelder am Himmel. Bis am Nachmittag wird es dann auch noch mal angenehm mild, bei 19 Grad im Oberbaselbiet und rund 22 Grad in der Innenstadt. Auch am Mittwoch geht es mit mehrheitlich sonnigem und mildem Wetter weiter. Laut dem Kalender ist das dann der letzte Sommertag. Ab dem Donnerstag ist Herbst und die Nächte werden dann wieder länger als Tage.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Unsere Sendungen sind auch im Internet zum Nachhören oder als Podcast herunterladen auf www.regionaljournal.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Wanda Düring.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.